Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er hatte einst die ÖVP Wien angeführt und stand eigentlich für eher einen bürgerlich-liberaleren Kurs. Was er zur Entwicklung der Stadt-ÖVP in Wien sagt, die jetzt eigentlich nur noch vor der KPÖ liegt, das möchte ich jetzt eben Bernhard Görg fragen. Und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu können.
Grüß Gott.
Schönen guten Abend. Herr Görg, das ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, aber gar nicht so falsch. Die ÖVP liegt nur noch vor der KPÖ. Sie hat es ernsthaft geschafft, in Wien nicht nur hinter die Sozialdemokraten hinter die Freiheitlichen, hinter die Grünen, sogar hinter die Neos zu rutschen. Wieso?
Also als am Sonntag um 17 Uhr diese erste Trendprognose gekommen ist, habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich recht grünen Bereich.
Weil es über 10%
war. Es war klar, dass wir verlieren werden, stark verlieren werden, wobei der Hauptgrund dafür ist doch der deplorable Zustand der Bundes-ÖVP, der sich nur langsam bessert. Aber als dann wir plötzlich unter 10% gefallen sind, und das ist halt, der Zehner ist eine psychologische Grenze, Das muss man ganz klar so sehen, und nur Fünfte, da war ich schon geschockt.
Jetzt haben Sie gesagt, der deplorable Zustand der Bundes-ÖVP, daran zweifelt ja niemand, aber grundsätzlich hat nicht die ÖVP in Wien selber auch sehr viele Fehler gemacht?
Schauen Sie, wenn Sie nicht einmal 10% haben, dann müssen auch lokale Fehler da gewesen sein, wobei ich gleich sage, ich habe mir nie besonders viele Gedanken über eventuelle Fehler gemacht. Mir wird ja immer wieder gesagt, der Karl Mara hat die Wahlkampfauseinandersetzung zu sehr auf das Thema Sicherheit konzentriert, obwohl das nicht mein Thema gewesen wäre, weil es zu mir gar nicht passen würde, bin ich da anderer Meinung. Erstens, der Karl Mara, zu dem passt es aufgrund seiner Vita, als einer der obersten Polizisten, die wir in Wien gehabt haben. Und es ist halt ein Thema, das den Menschen unter den Nägeln brennt. Also das kann es nicht gewesen sein.
Naja, grundsätzlich haben viele gesagt, es ist nicht, also auch aus der ÖVP, es ist nicht ganz ersichtlich, warum man nicht die Stärke des Karl Maras, nämlich dass er ehemaliger Vizepräsident der Polizei war, ausgenutzt hat und gezeigt hat, okay, ich bringe euch jetzt Sicherheit, so würde ich es machen, sondern man ihn quasi mitjaulen hat lassen mit der FPÖ, dass Wien untergeht, alles so schrecklich ist, dass er sich fürchtet und ich weiß nicht was. Ist da nicht diese alte Schmidt-Schmiedl-Geschichte voll zum Tragen gekommen?
Frau Daniel, das höre ich oft und das lese ich auch oft, dass die ÖVP mit ihrer Konzentration auf eine harte Migrationspolitik und dergleichen mehr nur das Geschäft der FPÖ besorgt. Das beste Beispiel, dass dem nicht so ist, ist der Sebastian Kurz.
Ja, der hat das jahrelang gemacht davor, bis er die Glaubwürdigkeit gehabt hat.
Ja, er war als Integrationsstadtrat sogar sehr Staatssekretär.
Ab 2015
ist er dann bald Parteiobmann geworden.
2017, also ja, noch zwei
also
Jahre.
So ist es nicht, dass wenn man das Thema, das auch die FPÖ besetzt oder zunächst vorrangig besetzt hat, wenn man das auch bespielt, dass man automatisch nur der FPÖ zuspielt, hat ja auch Wien gezeigt, das FPÖ-Ergebnis in Wien ist nicht überragend.
Dazu kommen wir aber da ist nicht gemeint, dass man nicht sagt, dass man hart in der Migrationspolitik ist oder dass man Maßnahmen in der Integration fordert. Das machen ja mittlerweile auch Sozialdemokraten und Neos relativ deutlich und relativ scharf, sondern wenn man sich nur auf dieses Thema fokussiert und zum Beispiel als ÖVP nicht einmal mehr den Wirtschaftsstandort Wien bespielt?
Ja, also es muss ja einen Grund haben, warum wir so abgestürzt sind. Es kann sein, also ich hätte sicher das Thema Wirtschaft viel stärker gespielt, aber es passt auch zu mir. Und man war offensichtlich der Meinung, es reicht, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Ganz ehrlich, viel hätten wir auch nicht gewonnen, wenn wir ein zweites Thema gespielt hätten.
Sie haben jetzt angesprochen, dass die FPÖ, und Sie haben ja all das erlebt, den Aufstieg von Jörg Haider und vom Heinz-Christian Strache und beide, die auch wieder gefallen sind und wieder aufgestanden sind und immer so weiter. Sie haben gesagt, das ist nicht berauschend, das Ergebnis der FPÖ. Also die haben 20,5% ungefähr, aber die haben sich doch verdreifacht. Wieso finden Sie das nicht berauschend?
Ja, weil es von so einem so niedrigen Niveau, das ist ja fast KPÖ-Niveau gewesen, das die FPÖ beim letzten Mal gehabt hat. Da kann man sich, und ich will gar nicht bestreiten, die FPÖ ist einer der Wahlsieger. Ich meine, der Wahlsieger ist, der, weil er eben die Mehrheit verteidigt hat, der Bürgermeister, der Michael Ludwig, aber vom Stimmengewinn her ist die FPÖ natürlich haushoch der Sieger dieser Wahl gewesen.
Mhm. Hat Sie das überrascht, dass der Michael Ludwig die fast 40% behaupten konnte? Weil eigentlich haben ja die Landeshauptleute ebenso wie alle anderen Regierenden seit diesen multiplen Krisen zuletzt doch deutliche Verluste gehabt.
Also als diese Trendprognose am Bildschirm gekommen ist, war ich etwas überrascht, dass es nur 37% sind. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass er in die Nähe von 40% kommt. Sonst zwischen 38 und 39 hätte ich geschätzt.
Ja. Okay, wie glauben Sie, ist ihm das gelungen? Sie sind ja ein Wien-Insider, Sie kennen die Stadt gut.
Ja, die Stadt ist einmal eine zutiefst rote Stadt, das muss man ganz klar sagen. Ich sage auch, und ich will es dem Michael Ludwig keinen Tort antun, die könnten irgendjemanden nehmen und als Bürgermeister aufstellen. Ja? Und der würde auch noch immer die Mehrheit verteidigen. Es ist der Ruf und das Image des Bürgermeisters löst sich völlig von der Person. Ja? Mhm. Und daher, und er hat einen klugen Wahlkampf geführt, einen ruhigen Wahlkampf. Ich habe ja auch geglaubt, dass die niedrige Wahlbeteiligung ihm eher schaden wird. Sie hat ihm offensichtlich nicht geschadet.
Richtig, in normalen Fällen hätte es Sozialdemokraten und Freiheitlichen schaden müssen.
So ist es.
Ist diesmal nur teilweise der Fall gewesen. Sie haben den wörtlich deplorablen Zustand der Bundes-ÖVP angesprochen. Warum ist er deplorabel?
Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Da ist zunächst einmal das horrende Budgetdefizit, das ein ÖVP-Finanzminister seinem Nachfolger hinterlassen hat. Undiskutabel. Mhm. Und ich sage immer, man muss, wenn man Minister auswählt, auch die Persönlichkeitsstruktur der Leute beurteilen. Und es ist jemand, der so wie der Magnus Brunner so harmoniebedürftig ist, konsensbedürftig und liebesbedürftig, den kann man nicht zum Finanzminister machen.
Ein Finanzminister, der muss Nein sagen können.
Bitte?
Sie meinen, der wollte jedem recht machen?
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Mhm. Ich glaube auch, ich halte es für möglich, habe ich immer, dass er noch höher fliegende Pläne gehabt hätte.
Mhm. Aber das wird ja nicht der einzige Grund sein,
weshalb
Sie den Zustand der
ÖVP. Dann hat es natürlich, es war auch kein Ruhmesblatt für die ÖVP, diese Dreierverhandlungen, die ersten Dreierverhandlungen. Mhm. Und dann der Overkill war dieser Flirt mit der FPÖ, den ich nicht verstanden habe, schon aus machtpolitischen Gründen. Ich weiß, dass Moral keine allzu große Rolle in der Politik spielt, aber Macht sollte wenigstens bei einer bürgerlichen Partei wie der ÖVP eine Rolle spielen. Mhm. Und den Bundeskanzler aufzugeben, nur um die Nummer 2 unter einem Herbert Kickl zu machen, ist undiskutabel gewesen. Mhm. Und darunter leiden wir noch immer. Mhm. Sag aber noch einmal, der Christian Stocker beginnt schon langsam, die ÖVP aus dem tiefen Tal der Tränen herauszuführen.
Mhm. Wie sind Sie denn wie beurteilen Sie die Performance von Christian Stocker, vom ÖVP-Vorsitzenden
und Kanzler? Bis jetzt sehr gut. Er hat es geschafft, einmal die Koalitionspartner, die ja nicht einfach sind, ziemlich ruhig zu stellen. Er hat es geschafft, dass kein Streit da ist. Der kommt schon noch. Das hält eine Regierung nicht 5 Jahre durch. Aber für den Anfang ist es eigentlich sehr gut. Er hat eine sehr unaufgeregte, nüchterne Art. Er legt keinen Wert auf Schmähs, auf irgendwelche besonderen Bonmots etc. Und das ist gerade in Krisenzeiten, ist das ein Asset.
Mhm. Kehren wir zurück zur Wiener ÖVP. Die hat es nämlich sehr wohl geschafft zu streiten, nachdem sie auf unter 10% gestürzt ist. Hat sie erstaunlicherweise darum gestritten, wer jetzt Karl Mara, also den bisherigen ÖVP-Chef in Wien, der am Montag logischerweise seinen Rückzug bekannt gegeben hat, nachfolgen soll. Da gab es dann eine Kampfabstimmung zwischen dem Bezirksobmann Wien-Innere Stadt Figl gegen jenen aus Wien, Döbling, Resch. Das ist dann mit Gleichstand ausgegangen. Was bedeutet das bitte?
Also erstens einmal gehe ich davon aus, dass das keine Endlösung sozusagen
ist. Nein, natürlich nicht.
Ja? Ja. Wie man auf die Idee kommen kann, das Wenige, das man jetzt ohnehin hat, auch noch zu teilen. Da gibt es dann einen Landesparteiobmann, da gibt es einen Chefverhandler.
Das ist wiederum, für jene, die es nicht wissen, die Lösung war, dass eben genau Chefverhandler soll jetzt der Wiener Wirtschaftskammerpräsident, der Herr Ruck.
Nein, der Daniel Resch.
Ja, aber eigentlich soll der Ruck die Verhandlungen übernehmen und der Resch ist dabei.
Das ist mir neu, muss ich ehrlich sagen.
Der Resch ist dabei und würde dann quasi Landesrat werden.
Würde amtsführender Stadtrat.
Genau, und der Herr Fiegel soll Parteivorsitz machen.
Ja, also noch einmal, es ist ja wenig, was wir haben und auch das noch zu teilen, das bringt nur die Wiener ÖVP zusammen. Wobei ich sage, hätte ich im Parteivorstand oder im Präsidium eine Stimme gehabt, ich hätte auch dem Markus Fiegel meine Stimme gegeben.
Weil?
Weil er im Moment eigentlich der richtige Typ ist. Er ist ein sehr verbindlicher Mensch. Er kann Leute sehr gut zusammenbringen und das braucht die ÖVP im Moment. Aber es war immer mein Credo, es kann ein Bezirkspolitiker und auch ein Bezirksvorsteher nicht auf gleicher Augenhöhe gegen einen Bürgermeister in einen Wahlkampf ziehen. Da ist es ein völlig falsches Konzept.
Vor allem ist ja bemerkenswert, dass sowohl der eine wie der andere nicht einmal einen Landtagssitz hätten, weil die sind ja beide Bezirksvorsteher. Das heißt, wenn sie reine Oppositionschefs würden, wie machen die das dann?
Naja, sie könnten theoretisch den nicht amtsführenden Stadtrat, der steht uns ja zu, übernehmen. Ja, okay. Ich war ja auch anfänglich ein nicht amtsführender Stadtrat und habe mich bemüht, wobei ich auch ein miserabler Oppositionspolitiker gewesen bin. Das liegt der ÖVP nicht.
Absolut. Jetzt hat man den Eindruck, dass die ÖVP in Wien aber wirklich alles macht. Deswegen hat sie auch den Herrn Ruck nominiert, der bekanntlich ein gutes Verhältnis mit dem Wiener Bürgermeister hat, um in eine Regierung mit der SPÖ in Wien zu kommen. Halten Sie das aus Ihrer Erfahrung für realistisch?
Also ich hoffe nicht, dass es jetzt zu einem Wettbewerb zwischen Neos kommt und der ÖVP. Wer ist der Billigere? Wer ist der Billigere?
Die Grünen versuchen es auch noch.
Na, die Grünen haben keine Chance. Nein. Und zwar nicht wegen dem Lobautunnel, der ist auch ein Stolperstein, sondern die Stadt Wien wird in den nächsten Jahren sehr viel vom Bund brauchen. Und da macht sich eine grüne Regierungsbeteiligung in Wien, wenn die im Bund nicht in der Regierung sind und sogar für die ÖVP einen Gott sei bei uns darstellen, macht sich das nicht gut. Und das weiß der Herr Ludwig sehr genau.
Heißt das, wäre das die Chance der ÖVP in Wien, dass man sich denkt, naja, ÖVP stellt den Kanzler? Oder halten Sie das eher für irreal, weil die Neos sitzen eh auch in der Bundesregierung?
Also, die ÖVP ist nicht chancenlos. Allerdings sind die Chancen wesentlich geringer als die der Neos. Und schon deswegen, weil die Neos, die Koalition mit den Neos, eine Erfindung des Michael Ludwig sind. Er müsste sehr gut begründen, warum er plötzlich die Neos nicht mehr nimmt. Zumal ja auch das hat diese Trendprognose gezeigt, die Neos als Koalitionspartner bei der SPÖ, bei den Wählern, viel beliebter sind als die ÖVP. Das heißt, es spricht viel für die Neos als Partner.
Da würde ich Ihnen nicht widersprechen, Herr Görg. Und damit bedanke ich mich herzlich für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.